Amen. Amen. Gott ist gut. Geht's euch gut? Seid ihr zufrieden? Das ist schlecht. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Leute, wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, das Evangelium weiterzugeben an eigentlich sogar alle Menschen auf der ganzen Welt. Behalten wir es mal so ein bisschen kleiner, sagen wir mal, für die Menschen hier in Krefeld und in Viersen und in Nettetal und Willig nehmen wir auch noch dazu. Wir haben einen Auftrag hier. Und irgendwie ist mir das alles noch zu wenig. Irgendwie habe ich den Eindruck, unser Auftrag, der plätschert so ein bisschen. Kennt ihr den Unterschied zwischen einem reißenden Fluss und einem kleinen Rinnsal oder einem kleinen Bach? Bäche sind wunderschön, wenn man in den Bergen ist und man macht eine Wanderung und da ist so ein kleines Bächlein, da plätschert frisches, lebendiges Wasser runter, das ist ganz toll. Aber ich glaube, unser Auftrag ist es nicht, dass wir Bäche erleben, sondern wir wollen Ströme erleben, große, kräftige Ströme. Und deswegen ist mir das alles noch zu wenig, was wir hier erleben. Das Potenzial, was wir hier in der ganzen Umgebung haben, und jetzt fasse ich es mal noch ein bisschen weiter, am Niederrhein, am linken Niederrhein haben, das ist riesig. Und wir kratzen vielleicht ein bisschen an der Seite. Was sollen wir machen? Was tut man dagegen? Wir brauchen ein paar mehr Aktionen, würde ich sagen. Wir müssen mehr tun, wir müssen rausgehen, wir müssen mehr Open-Air-Gottesdienste machen, machen wir in Viersen auch. Wir müssen Flyer verteilen, wir müssen Stände machen, wir müssen Freunde mitbringen und, und. Alles richtig, alles gut. Alles wunderbar, aber das reicht bei weitem nicht aus. Da muss noch was anderes passieren. Als Jesus seinen Jüngern genau diesen Auftrag gibt, geht in alle Welt, verkündigt mein Evangelium, macht zu Jüngern die Menschen. Ja? Also das kommt ja noch mit dazu. Das heißt ja nicht nur, ich erzähle was von Jesus und das war's, sondern da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Macht zu Jüngern. Da hat er aber etwas gesagt. Er sagt so, pass auf Jungs, ich gehe jetzt weg, ich bin jetzt nicht mehr da, also leg los, auf geht's. Wartet nicht lange, sondern sofort loslegen. Nee, hat er nicht gesagt. Er sagt, und wir können das in Lukas 24, Vers 49 lesen, bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Und diese Kraft aus der Höhe, damit ist der Heilige Geist gemeint. Das ist ja auch das Thema in diesem Monat. Die Jünger sollten also nicht loslegen, nicht irgendetwas tun, sondern sie sollten warten, bis sie eine ganz besondere Ausrüstung mit dem Heiligen Geist bekommen haben. Sie waren ja vorher schon mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ja, es gibt eine andere Stelle, wo Jesus sie anhaucht und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist war schon da. Aber scheinbar gab es noch so eine spezielle Initialzündung, Kraftausrüstung, irgendetwas, was der Heilige Geist da gemacht hat. Und darauf sollten sie warten. Und vorher sollten sie nichts tun. Und es gibt ganz, ganz viele Bibelstellen, wo das so ein bisschen beschrieben wird, was da passiert oder passiert ist. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte aus Apostelgeschichte 2, also diese erste große Ausgießung des Heiligen Geistes, so nennt man das, die sich durch ganz viele spezielle Dinge auch gezeigt hat. Da möchte ich heute nicht drauf eingehen, sondern ich lese uns einen auch sehr bekannten Text aus 1. Korinther 12. Den hat Paulus geschrieben. Und da geht es auch um den Heiligen Geist, und zwar nicht so ganz allgemein, sondern jetzt wird sehr, sehr konkret. Denn Gemeindegründung oder das Evangelium weitergeben, von Jesus erzählen, Menschen auch in die Gemeinde vielleicht einladen und zu Jüngern zu machen, das ist ja auch was sehr Konkretes. Und da ist die Bibel nicht schwammig. Ja, macht das mal so irgendwie und segnet die Menschen und betet mal und dann passiert irgendwie, irgendwas wird schon passieren. Nein, das wird sehr konkret heute. Und da heißt es unter anderem, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird, ebenfalls durch denselben Geist, ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen. Wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas von Gottes Geist gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Und ein anderer, das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes. Und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zutraut oder zuteilt. Die Voraussetzung für das, was wir tun wollen, für unseren Auftrag, ist die Ausrüstung mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist ganz speziell und auch ganz konkret. Und das war scheinbar notwendig, damit Gemeinde überhaupt entstehen konnte. Es gab ja noch gar keine Gemeinde. Also nicht nur irgendeine Gemeinde, sondern das ganze Konzept Gemeinde war völlig neu. Also zumindest das geistliche Konzept. Ja, in der säkularen Welt gab es diesen Begriff Gemeinde, das war eine politische Versammlung, aber übertragen jetzt auf die Christen. Es gab keine Blaupause, keiner wusste, wie funktioniert Gemeinde eigentlich, wie soll das gehen? Muss man sich mal vorstellen. Es gab keine Gebäude, es gab keine Versammlungen, in dem Sinne so als Gemeinde, das war ganz neu. Und jetzt sagt Jesus, wartet, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes kriegt. Wenn wir, und ich betrage das direkt mal auf uns heute, ich glaube, das kann ich 1:1 auf uns heute übertragen, auch wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Ansonsten gestalten wir einfach nur Events. Wir haben einfach nur Versammlungen, wo es vielleicht geile Musik gibt, einen guten Vortrag, wo man eine schöne Gemeinschaft hat. Ja, man wendet sich einander zu, das tut gut. Ja, das fehlt vielen Menschen heute in unserer Gesellschaft. Wir leisten einen wichtigen Beitrag auch zur Gesellschaft hier in unserem Land, aber mehr nicht. Das ist nicht Gemeinde, sondern es gibt einen riesengroßen Unterschied. Wir wollen mit all diesen Dingen unser Bestes geben. Ja, ich sage immer wieder, das Ranger-Versprechen fängt so an, mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes geben. Ich finde das genial, den Anfang. Ja, ich gebe mein Bestes und ich brauche aber Gottes Hilfe. Und Gottes Hilfe heißt, ich brauche seinen Heiligen Geist. Ansonsten sind wir als Gemeinde nur eine Organisation. Aber wir sollen keine Organisation sein, sondern es ist wichtig, dass wir alle, dass alle Teilnehmer durch die Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet oder zugerüstet werden. Das ist nicht eine Sache der Ältesten oder der Leitung oder des Lobpreisleiters oder irgendwem hier, sondern es ist die Aufgabe der ganzen Gemeinde, jedes Einzelnen. Das ist also absolut demokratisch, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ja, es gibt bestimmte Leitungsstrukturen auch in der Bibel, die wir dort finden, aber der Heilige Geist ist für alle, die sich nach ihm ausstrecken, die sich danach sehnen und eigentlich auch für alle, die Gemeinde nach vorwärts bringen wollen, die diesen Auftrag ausfüllen wollen. Ich erinnere mich an die letzte Predigt von unserem Altpräses Reinhold Ulonska, die letzte Predigt während einer Bundeskonferenz, also Pastorenkonferenz, das ist schon ein paar Jahre her. Er ist jetzt ja mittlerweile auch gestorben. Und da war das Thema der Bundeskonferenz Gemeinde. Ich glaube, gesunde Gemeinden bauen oder so ähnlich hieß das. Und in der Predigt, ich weiß nicht mal, was er gesagt hat, ich weiß auch nicht mal, worüber er gepredigt hat, aber er hat ständig immer wieder eine Frage wiederholt bezüglich der Gottesdienste, unserer Gottesdienste in den Pfingstgemeinden. Er hat gesagt, wo ist die Kraft? Wo ist die Kraft? Ja, wir haben viel darüber nachgedacht, wie man Gottesdienste gut gestalten kann, wie man sie so gestalten kann, dass auch Fremde halbwegs verstehen, was hier eigentlich abgeht, nicht zu sehr mit frommen Worten hantieren, weil sonst keiner weiß, was die da vorne auf der Bühne eigentlich meinen. Ja, es gibt so gewisse Traditionen oder Dinge, die man so tut, die jemand, der sich damit nicht auskennt, überhaupt gar nicht kennt. Und der weiß gar nicht, oh, jetzt stehe ich auch, jetzt klatschen die hier, muss ich jetzt auch klatschen, jetzt gehen die nach vorne, gehen jetzt alle nach vorne oder nicht. Man kann sich darüber Gedanken machen, das ist alles gut. Aber es war immer wieder die Frage, wo ist die Kraft? Wo ist die Kraft des Heiligen Geistes in unseren Gottesdiensten? Was ist vom Heiligen Geist eigentlich übrig geblieben seit damals? Von Apostelgeschichte 2. Oder verlassen wir uns vielleicht doch ein bisschen zu sehr auf unsere eigenen coolen Strategien. Wir haben gerade irgendein neues Buch gelesen von einem ganz tollen Autoren und sagen, ja, das müssen wir machen. Wenn wir das machen, dann wird die Gemeinde wachsen und hier dieses Prinzip müssen wir anwenden und da müssen wir noch besser werden und dann geht's los, dann kommt die große Erweckung. Jesus hat einmal gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Das heißt nicht wir. Wir sagen das zwar manchmal so, wir wollen Gemeinde Jesu bauen, aber eigentlich macht Jesus das. Wir dürfen mitarbeiten. Wir dürfen mit dabei sein, aber Gemeindebau, das ist Jesu Sache. Jesus baut seine Gemeinde. Und deswegen sagt Jesus auch, wie das funktioniert. Weil es ist nicht unsere Gemeinde. Ja, wir haben manchmal so das Gefühl, wenn wir das dann so gestalten, und ich sage das ja auch immer allen jungen Erwachsenen, Leute, setzt euch ein in der Gemeinde, macht was hier. Ihr könnt hier Gemeinde gestalten, ihr könnt die Gemeinde prägen, und das ist wichtig, ja, damit auch Gemeinde sich immer wieder erneuern kann und ein modernes Gesicht bekommt. Aber letztendlich sagen nicht wir, wie Gemeinde funktioniert oder wie Gemeinde aussehen soll, sondern das sagt Jesus. Jesus macht nicht immer eine Vorgabe jetzt, was musst du anziehen? Musst du eine Krawatte anziehen oder einen Anzug oder einen Sakko oder was weiß ich? Das ist Jesus völlig egal. Sondern er sagt ganz wichtige Dinge, die absolut notwendig sind, wie Gemeinde funktioniert. Und eines davon ist der Heilige Geist. Ansonsten unterscheiden wir uns nicht von irgendwelchen anderen Organisationen in dieser Welt. Das heißt, bevor ihr losgeht und sagt, wir gründen eine neue Gemeinde oder wir predigen oder wir stellen eine Lobpreisband zusammen, bevor wir den Predigtplan machen, bevor wir Räume ausbauen, bevor wir Mitarbeiter anstellen, bevor wir ein Begrüßungsteam installieren, bevor wir den besten Kaffee der Stadt anbieten hier oder ein Moderationsteam planen, wie man den besten Gottesdienst machen kann, wartet, bis ihr mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt seid. Also das scheint doch, wenn Jesus das so sagt, das Wichtigste zu sein, das Grundlegendste zu sein, die grundlegendste Voraussetzung für unseren Dienst als Christen. Warum ist uns das so wenig wichtig? Ich pauschalisiere jetzt mal. Ich gehe auch ein bisschen von mir aus. Warum kümmern wir uns so wenig darum eigentlich? Ich habe den Eindruck, für viele Christen ist das so eine Art, das ist eine Zugabe für die besonders heiligen Christen. Ja, für die besonders coolen Christen, die kriegen noch den Heiligen Geist. Ja, aber das muss man nicht unbedingt haben, man kann auch ohne ganz gut durchs Leben kommen. Ich frage mich immer, wenn Jesus ein Geschenk für mich hat, wieso sollte ich dann sagen, ich brauche das eigentlich nicht. Jesus, kannst du dem anderen geben? Ich will deine Geschenke eigentlich nicht haben. Das ist schon ein bisschen unverschämt eigentlich. Ne? Würden wir normalerweise so nicht machen. Warum interessiert mich das so wenig? Warum bewegt mich das nicht viel mehr? Viele sagen, ich kenne Jesus, damit kann ich was anfangen, da gibt es Geschichten von. Ich kann mir auch was vorstellen, wer Gott ist. So Gott Vater, da habe ich irgendwie eine Vorstellung. Beim Heiligen Geist, da wird es bei den meisten ganz schön schwammig. Und so, der Geist, der ist irgendwie auch so da und der ist so, irgendwie der schwebt über den Wassern, lesen wir. Also wir haben wenig konkrete Vorstellungen, was es mit dem Heiligen Geist auf sich hat. Wir sagen, Hauptsache erlöst, Hauptsache ich bin errettet, Hauptsache ich kann sagen, Jesus ist mein Retter und mein Herr. Und das ist richtig gut, das ist ein Hammerbekenntnis. Aber dieses Bekenntnis, das soll nicht nur für uns sein, das sollen wir ja weitergeben. Und genau deswegen, weil dieses Bekenntnis so wichtig ist und weil wir das weitergeben sollen, brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Sonst erzählen wir nur Geschichten, die haben keine Wirkung. Ja, ich kann Menschen einen guten Rat geben, das ist auch gut. Ich kann auch Menschen trösten, ganz normal menschlich, und das ist alles wichtig und das sollen wir auch tun. Aber wenn der Heilige Geist mit ins Spiel kommt, dann kommt da nochmal eine ganz andere Dimension ran. Und das ist eigentlich die Dimension, in der die Gemeinde unterwegs sein soll und auch unterwegs war. Sonst wäre sie gar nicht so groß und weltweit entstanden. Aber im Laufe der Geschichte gab es da immer wieder ganz, ganz kräftige Dellen und Einbrüche. Und heute geht es ja nicht um die Kirche irgendwo, sondern es geht um uns ganz persönlich. Und deswegen möchte ich heute diesen Fokus mal ganz stark hineinlegen. Wie weit bist du eigentlich selber mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt oder wie weit interessiert dich das? Und ich möchte direkt sagen, ja, das kann ein besonderes Erlebnis sein mal im Leben, aber das ist auch etwas, was immer wieder passiert, was wir immer wieder neu brauchen, was immer wieder aufgefrischt werden darf. Ja, wir sollen uns darum bemühen, schreibt Paulus einmal. Und wir singen das ja sogar in unseren Liedern oder in einem Lied speziell. Ja, ich sage Jesus, da singen wir, Jesus ruft Jesus von den Bergen, Jesus in die Stadt, Jesus in das Dunkel über jeden bösen Feind. Ja, ruft Jesus in die Stadt, ruft Jesus von den Bergen. Ja, wie denn? Wie sollen wir das denn machen? Wir müssen diese Wahrheit hinaustragen, aber das funktioniert nur, wenn wir den Heiligen Geist haben. Strebt oder bemüht euch um die Gaben des Heiligen Geistes. Wir als Älteste haben dieses Thema in diesem, oder auch als Pastoren, haben dieses Thema in diesem Monat genommen, weil wir der Meinung sind, wir brauchen da als Gemeinde mehr. Da geht noch was. da können wir noch mehr erleben. Die Gaben des Heiligen Geistes, wie wir sie gerade auch gelesen haben, sind eben Gaben. Das ist so ein bisschen altes Wort, ich sag mal auf Deutsch Geschenke. Es sind Geschenke, keine Auszeichnungen für besondere Leistungen. Ja, es ist keine Medaille, kein Oscar, den wir kriegen, weil wir irgendwas richtig gut gemacht haben, bester Christ aller Zeiten oder so, sondern das sind Geschenke, die wir bekommen. Und als solche dürfen wir sie auch behandeln. Das heißt, wir müssen uns überhaupt nichts darauf einbilden, wenn wir mit der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sind. Wenn wir irgendwelche dieser Gaben, die da aufgezählt worden sind, selber erleben in unserem Leben. Das heißt nicht, ich bin der Coolste, Leute, schaut auf mich, sondern das heißt nur, ich bin total bedürftig. Ohne den Heiligen Geist kann ich das nämlich nicht. Es ist eher das andere. Ja? Wenn ich die Gaben des Heiligen Geistes habe, heißt das, ich selber schaff's nicht alleine. Meine Kraft reicht nicht aus. Mein musikalisches Talent reicht nicht aus, um hier Lobpreis zu gestalten, der wirklich in die Anbetung führt. Das geht nur, wenn der Heilige Geist uns alle erfasst. Ja, es reicht nicht aus, dass ich hier eine gut vorausgesuchte Predigt halte. Ich brauche den Heiligen Geist, der das, was ich sage, transportiert in die Herzen. Sonst passiert nichts. Sonst geht ihr nach Hause und sagt, er war eine schöne Predigt. Und dann habt ihr es auch schon wieder vergessen. Und es passiert nichts in eurem Leben. Es verändert sich nichts. Wir brauchen diese Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist der Handelnde und nicht wir. Über die Gaben der Zungenrede hat Pastor Carsten Buck letzte Woche sehr ausführlich gesprochen. Deswegen werde ich das heute nicht tun. Ich werde das immer wieder erwähnen, aber es nicht genauer erklären. Wenn ihr also Interesse habt oder euch nicht genau wisst, was das eigentlich bedeutet, schaut euch auf unserem YouTube-Kanal die Predigt vom letzten Sonntag an. Da geht es sehr ausdrücklich und ausführlich um Zungenreden, also das Reden in fremden Sprachen, wie der Heilige Geist sie eingibt. Da werde ich heute knallhart drüber weggehen. Der Heilige Geist, die Gabe des Zungenredens und weitere Gaben auch, die wir gerade gelesen haben, die waren in der Kirchengeschichte nie immer ganz verschwunden. Wir machen mal so einen ganz kleinen Abriss in die Kirchengeschichte. Ja? Also Mitte des 2. Jahrhunderts, da gab es eine Gruppe, die nannten sich die Montanisten. Die haben diese Gaben des Heiligen Geistes praktiziert. Und selbst der Kirchenvater Augustinus kannte noch die Gaben des Heiligen Geistes. Allerdings meinte er zur Zungenrede, ja, das wäre jetzt nicht mehr notwendig, weil die Kirche ja jetzt schon in allen Sprachen der Nation spricht, dann brauchen wir die Zungenrede nicht mehr. Dahinter steckt so ein Verständnis, dass die Zungenrede besonders für die Evangelisation oder die Missionierung wichtig wäre. Das heißt, man geht in irgendein Land, man versteht überhaupt nicht, was die Leute sprechen und dann denkt man, ich spreche jetzt einfach mal mit dem Heiligen Geist in den Zungen und dann klappt das schon mit der Evangelisation. Das war so ein bisschen das Verständnis und jetzt hat man gedacht, jetzt können wir ja alle Sprachen, es gibt in jeder Sprache eine Kirche, das heißt, diese Gabe brauchen wir nicht mehr. Aber immerhin erkannte es noch. So, dann im Mittelalter. Hildegard von Bingen hat vielleicht der eine oder andere schon mal was von gehört, gab es auch mal einen Film drüber. Sie war bekannt für ihr Singen in fremden Sprachen oder in Sprachen, die man so nicht verstehen konnte, in unbekannten Sprachen heißt es. Selbst bei der Reformation, und zwar mehr in den radikalen Flügeln der Reformation, spielte der Heilige Geist und seine Gaben eine große Rolle. Das war besonders in Appenzell, St. Gallen, Fulda oder auch in Münster der Fall. Mit all den Folgen. Die wurden teilweise auch verfolgt dafür oder auch hingerichtet und getötet. Das gab es auch. Bei den Janesiten, da gab es Krankenheilungen, Prophetie und geistliche Tänze. Man staune, was es so gab. Ne? Im 17. Jahrhundert, da waren es die Kamisaden in Frankreich, die waren bekannt für Prophetie und Zungenrede. Die mährischen Brüder, das ist jetzt im 18. Jahrhundert mit Graf Zinzendorf, kennen vielleicht einige von euch, da haben Sie schon mal von gehört. Ja, da gab es sehr emotionale Gottesdienste und Zungenrede. Die Quäker in den USA, das ist eine bestimmte Glaubensgruppe, die haben ihren Namen, Quäker, von dem Begriff oder von dem Verb to quake, zittern. Ja, weil die so mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, die haben gezittert immer. Die haben gezittert, kannten Prophetie, kannten geistliche Gaben. Zugegeben, diese ekstatischen Ausdrucksformen, die wurden dann später bei den Quäkern unterbunden, aber da hatten sie ihren Namen schon. Also wir merken, da spielte der Heilige Geist eine große Rolle in dieser Phase. Und ich könnte jetzt immer so weitermachen. Es gab immer wieder so bestimmte Aufbrüche, aber dann gab es einen ganz besonderen Aufbruch, wo es um den Heiligen Geist ging, wo das wieder ganz neu entdeckt wurde, Auch da könnte ich jetzt mehr noch von der Vorgeschichte erzählen, das lasse ich jetzt alles weg. Aber ein Datum, also 1906 war es im April in Los Angeles, da gab es eine ganz besondere Erweckung, auf der eigentlich auch unsere Gemeinde letztendlich zurückzuführen ist. Denn durch diese besondere Erweckung, die sehr ähnlich war oder sehr ähnlich beschrieben wird wie das, was wir in Apostelgeschichte 2 lesen, durch diese Erweckung entstand dann die weltweite Pfingstbewegung, die mittlerweile eine der größten christlichen Bewegungen der Welt ist. Ganz besonders in Afrika, in Asien und in Südamerika. In Europa weniger und noch weniger in Deutschland. In Deutschland hat diese ganze Geschichte mit dem Heiligen Geist einen etwas unrühmlichen Weg genommen. Der Heilige Geist oder auch die Menschen, die so mit diesem Heiligen Geist erfüllt waren, wurde von vielen Christen gesehen als ein Geist von unten. Das ist nicht göttlich, das wollen wir nicht haben. Auch da könnte ich viel von erzählen, das ist mittlerweile anders, das hat sich geändert, aber tatsächlich ganz offiziell erst seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts hat sich das geändert. Also es ist noch nicht so lange her. Und ich glaube, dass dadurch speziell in Deutschland Folgen sichtbar wurden, dass unser Land geistlich ganz schön schwach aufgestellt ist. Es gibt in Deutschland nach Schätzungen maximal 2% wiedergeborene Christen. Ich spreche also nicht von Menschen, die in eine Kirche gehen, die sich Christen nennen, weil sie sich so assoziiert fühlen oder in einer Gemeinde getauft wurden, sondern die Menschen, die das wirklich glauben, die von ganzem Herzen an Jesus Christus als ihren Herrn und Retter glauben, wiedergeborene Christen sind, das sind 2%. Unter Missiologen ist das die Definition für unerreichte Völker. Wir in Deutschland sind ein mit dem Evangelium unerreichtes Volk. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, per Definition, für alle Missionsarbeiten eigentlich. Der Glaube an Gott, der echte Glaube an Gott in Deutschland ist furchtbar zurückgegangen und geht weiter zurück. Und in manchen Ländern oder manchen Teilen unseres Landes, das sind die atheistischsten Bereiche der ganzen Welt, speziell auch in manchen östlichen Bundesländern. Das hat ja auch geschichtliche Hintergründe, das wissen wir alle. Aber ich würde sagen, es gibt viel zu tun. Interessant ist, dass bei dieser Erweckungsbewegung in Los Angeles am Anfang zumindest auch viele diskriminierende Elemente verschwunden sind. Also der erste Pastor dort war ein Schwarzer und auch viele andere waren Schwarze. Und das war in der damaligen Gesellschaft fast nicht zu verstehen, weil die Weißen damals, auch die Christen, sehr herablassend gegenüber Afroamerikanern waren. Und der Gründer oder der erste Pastor, William J. Seymour, der dachte damals, hey, die Gabe des Heiligen Geistes, das könnte dazu führen, dass die Rassenprobleme in den USA gelöst werden könnten. Leider haben die Christen dann, auch die Christen leider, da nicht so richtig zu beigetragen und haben das dann so ein bisschen wieder runtergedrückt und haben auch tatsächlich, muss man zur Schande gestehen, auch verachtend auf ihre Kollegen runtergeguckt, die ja nur Afroamerikaner waren. Aber da begann die Bewegung eigentlich. Und auch eine der ersten Pfingstbewegungen in den USA, ich glaube die Foursquare Church war das, wurde lange Zeit von einer Frau geleitet, bis sie gestorben ist. Amy Semple McPherson war das. Gleichzeitig, also Frauen haben das geleitet, Afroamerikaner haben die Bewegungen geleitet. Man hat also gemerkt, all das Trennende wurde vom Heiligen Geist weggenommen. Der Heilige Geist scheint sich auf das Wesentliche zu beschränken. Und dieses ganze Klein-Klein, wer darf, wer nicht und wer ist auserwählt, wer ist nicht auserwählt, das spielt da nicht so sehr eine Rolle. Es geht darum, dass die Kraft des Heiligen Geistes für alle da ist, für jeden. Und auch alle, die Begabungen für alle da sind. Und wir alle haben diesen Auftrag, darin zu leben. Und das war es eigentlich über die Jahrtausende in der Gemeindegeschichte oder in der Kirchengeschichte immer wieder komplett vergessen worden. Es gab immer wieder Hierarchien und gerade auch was Männer betrifft, die haben ja eine lange Zeit lang alles dominiert und waren auch noch der Meinung, dass das so in der Bibel steht. Und ich persönlich denke, dass gerade bei diesen geistlichen Erweckungen der Heilige Geist damit so ein bisschen aufgeräumt hat. Und deswegen denke ich, wir brauchen umso mehr die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir nicht anfangen, uns zu streiten, wer macht was, wer darf was, sondern es geht darum, dass wir mit dem einen Geist in Einheit vorwärts gehen. Diese Einheit durch den einen Geist, den Gott gibt, die ist extrem wichtig. Und wir haben den Auftrag, hier in Deutschland das zu tun. Und deswegen gestattet mir eine Frage heute für dich persönlich. Bist du mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, um unserem Auftrag auch gerecht zu werden? Und es geht, wie gesagt, nicht darum, dass es hier um bestimmte Auszeichnungen geht, um bessere Christen oder schlechtere Christen. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass man das richtige Handwerkszeug an die Seite kriegt, damit man richtig arbeiten kann. Jeder Handwerker weiß, es ist das Schlimmste, was man haben kann. Du musst irgendwas reparieren und hast nicht das richtige Werkzeug. Dann fängst du an, mit irgendwelchen anderen Sachen da so rumzueiern und das wird nicht gut. Ja, dann gib lieber ein bisschen Geld aus und besorg vor allen Dingen ordentliches Werkzeug und dann kannst du auch richtig arbeiten, dann hast du auch richtige Ergebnisse. Das heißt nicht, dass du der bessere Handwerker bist, sondern du hast einfach das richtige Werkzeug. Und wir brauchen den Heiligen Geist als das richtige Werkzeug. Damit wir wissen, wovon wir überhaupt reden, werde ich mal ganz kurz durch diese einzelnen Gaben durchgehen, damit wir eine etwas klarere Vorstellung haben, was meint denn der Apostel Paulus eigentlich. Also die Gabe der Weisheit, wir denken alle an König Salomo, der so weise ist, das ist schon sprichwörtlich, das ist hier nicht gemeint. Ja, es geht nicht darum, dass wir plötzlich durch den Heiligen Geist weise werden, aber es geht darum, dass wir in bestimmten Situationen weise Entscheidungen treffen, weil wir vom Heiligen Geist inspiriert sind. Weise Vorschläge machen, wie man etwas richtig regeln kann. Also der Heilige Geist inspiriert Menschen, die sonst normalerweise nicht dafür bekannt sind, vielleicht besonders weise zu sein, etwas zu tun, was richtig gut ist und was richtig gut passt. Dann haben wir die Gabe der Erkenntnis. Das hat ganz viel mit der Bibel zu tun, dass wir Worte aus der Bibel wieder ganz neu verstehen, was das bedeutet. Das gab es immer wieder auch im Laufe der Kirchengeschichte, dass dann mal die Taufe oder eben der Heilige Geist oder Rettung allein durch Glauben, dass das so wieder hervorkam. Und ganz entscheidend ist, dass der Heilige Geist, wenn es um die Erkenntnis geht, kein Geheimwissen verteilt. Ja, nicht so ein Spezialwissen, so für Eingeweihte, sondern alles, was der Heilige Geist an Erkenntnis gibt, hat was mit der Bibel zu tun. Und es geht nie über die Bibel hinaus. Es hat immer was mit der Heiligen Schrift zu tun, die Heilige Schrift besser zu verstehen. Dann haben wir die Gabe des Glaubens. Ja, Glauben haben wir doch alle, oder? Also warum soll das eine spezielle Gabe sein? Interessant ist ja auch, dass Glaube sowohl eine Gabe des Heiligen Geistes als auch eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Also das hat auf der einen Seite etwas mit unserem Charakter zu tun. Es hat auf der anderen Seite auch etwas zu tun damit, dass wir überhaupt an Jesus glauben können. Dass wir überhaupt wiedergeboren worden sind, dafür brauchen wir Glauben. Aber dann gibt es eine spezielle Gabe des Glaubens, und zwar vielleicht bei bestimmten Projekten oder Aufgaben, die Gott gibt, wo einzelne Personen dafür ganz speziell von Gott geschenkt ein ganz tiefes Vertrauen in Gott haben. Gott ist in dieser Sache mittendrin und er wird das machen. Und andere Leute sind vielleicht zögerlich und sagen, nee, komm, lass mal davon Abstand nehmen, das war wohl nicht so gut. Und dann sagen andere Leute, nein, ich weiß, dass Gott das will, ich bin da voll von überzeugt, ich habe diesen festen, unerschütterlichen Glauben. Das ist für andere oft nicht einzusehen oder nicht zu verstehen, aber das ist eine Gabe, die man haben kann. Und ich glaube, wenn man als Gemeindegründer oder wenn wir in der Gemeindegründung unterwegs sind, dann brauchen wir diese Gabe, dass Gott was dort tun wird. Ja, keiner sieht irgendwas, die anderen sagen, komm, hör auf, das klappt doch sowieso nicht, es sind viel zu wenig Leute und nur Enttäuschungen. Und wer von Gott diese Gabe hat, der sagt, und ich weiß, dass Gott hier Gemeinde entstehen lassen will. Und deswegen werde ich dranbleiben. Eine ganz besondere Gabe. Gabe der Heilung. Ja, wir lesen immer wieder, dass wir für Kranke beten sollen und Menschen heil werden. Einige nennen das auch die Glocke, die Menschen ruft, diese Heilung. Ja, wenn plötzlich jemand gesund wird, dann denkt man, wie konnte das dann passieren? Durch Gebet einfach gesund geworden, da werden Menschen wach und fangen vielleicht an zu fragen, wer ist Gott? Und auch das ist immer ganz entscheidend bei den Gaben. Es geht immer dahin, dass Menschen sich für Jesus interessieren und fragen, oh, wenn da Gott dahinter steckt, dann scheint es Gott wirklich zu geben. Leider ist diese Gabe bei weitem weniger bekannt dafür, dass Menschen zum Glauben kommen. Das ist selbst bei Jesus mal so gewesen. Er hat mal 10 Aussätzige geheilt. Ein einziger kam zu Jesus zurück. Alle anderen dachten sich, hey, cool, ich bin gesund und tschüss. Ja, also das ist so der Nachteil dabei. Aber es ist eine besondere Gabe. Das heißt nicht, dass jeder immer alle Kranken zu jeder Zeit heilen kann, aber der Heilige Geist schenkt das. Ja, und wenn er Menschen inspiriert, auch in bestimmten Situationen oder auch in ganz bestimmten Gottesdiensten, wo Gottes Geist da ist und wirken möchte, dann sollten wir das nutzen. Gabe der Kraftwirkungen, da geht es um Wunder, da geht es um ganz besondere Dinge, die man sehen kann. Das waren scheinbar so die Gaben, die die Korinther damals richtig geil fanden. Die haben gesagt, das wollen wir haben. Wir wollen, boah, das, da sieht man was, da passiert was, da können wir uns richtig gut profilieren. Und Paulus sagt, ihr sollt euch nicht durch die Gaben profilieren. Strebt lieber nach anderen Gaben. Also er macht da sogar so eine Art Wertung rein. Er sagt, ja, alle Gaben sind von Gott, alle sind gut. Und ich sage jetzt mal, alle Gaben sind perfekt von Gott. Das Problem ist, unser Umgang mit den Gaben ist ausbaufähig. Ja, das ist der Unterschied. Und Gott sehnt sich danach, oder auch Paulus sagt das immer wieder, strebt nach den Gaben, die eigentlich noch viel wichtiger sind, unter anderem die Gabe der Prophetie. Da geht es nicht darum, die Zukunft vorauszusagen und zu sagen, morgen wird das Wetter so und so. Wünschen wir uns manchmal, besonders als Royal Ranger, wenn wir das so richtig wüssten, ob es jetzt regnet oder nicht. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, ein Wort von Gott zu sagen, das konkret in eine Situation eines Menschen hineinpasst, ohne dass man diese Situation vorher kannte. Und da bete ich immer dafür, dass alle unsere Predigten immer so ein prophetisches Moment haben. Dass das, was wir hier predigen, nicht einfach nur Worte sind, sondern dass irgendwann so ein Augenblick ist im Laufe der Predigt, wo ihr da sitzt und sagt, das ist jetzt für mich persönlich. Woher kennt ihr das? Woher weiß der gerade, was letzte Woche bei mir passiert ist? Wer hat da geredet? Wer hat das verraten oder so? Ne? Weil der Geist Gottes plötzlich in deine Situation hineinspricht. Und du denkst, das gibt's doch gar nicht. Ich bin gemeint. Und diese Art der Prophetie brauchen wir. Das kann aber auch ein Wort sein, was jemand von euch hat, im Gottesdienst zum Beispiel. Und denkt sich, da ist eine Ermutigung oder eine Ermahnung drin und ich glaube, die ist für andere Leute in der Gemeinde, vielleicht sogar für mehrere. Dann könnt ihr auch zu der Person hingehen und sagen, du, ich habe vom Heiligen Geist diesen Eindruck bekommen, dir das zu sagen. Und dann gib das weiter. Wir dürfen alles prüfen. Das ist nicht garantiert, dass das immer der Heilige Geist ist. Manchmal wünschen wir uns das auch nur und sagen so, ich wünsche mir für dich, dass du, keine Ahnung, erfolgreich in deinem Beruf bist. Und manchmal formulieren wir das nicht ganz so geschickt, dass wir sagen, Gott sagt dir, du wirst Erfolg haben. Und das ist nicht unbedingt Gott, das müssen wir auch lernen. Aber durchaus diese Gabe der Prophetie angeben, weil es führt Menschen oft zu einer besseren und näheren Beziehung zu Gott. Oder auch überhaupt, es überführt Menschen von ihrer eigenen Schuld und Sünde. Und das kannst du nicht machen. Du kannst dir den Mund fusselig reden. Die Tatsache, dass ich ein Sünder bin, das muss mir der Heilige Geist klar machen. Das muss mir bewusst sein, ich kann vor Gott so nicht bestehen. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. In unserer Gemeinde praktizieren wir das immer so, wenn jemand einen Eindruck hat, dann geht er hier vorne während des Gottesdienstes zum jeweiligen Moderator und teilt ihm das mit. Und der Moderator entscheidet dann, wann, wo und wie bauen wir das im Gottesdienst ein. Denn das Ganze soll geordnet sein und nicht irgendwie kreuz und quer. Ich habe einen Eindruck, ich sage das jetzt. Ja, dann könnte ja jetzt jemand auch mitten in der Predigt aufspringen und sagen, ich habe jetzt was zu sagen. Und dann kommt der Nächste und sagt, nee, ich habe noch was Besseres zu sagen. Und dann kommt ein anderer, der lässt den gar nicht ausreden, der quatscht dann in neuen Zungen und dann ist aber keiner da, der es auslegt. Ungefähr so war das wahrscheinlich bei den Korinthern. Und deswegen muss Paulus das immer wieder korrigieren und sagen, Leute, so sollt ihr mit den Gaben nicht umgehen. Ja, wenn es im Gottesdienst passiert, soll es zum Nutzen der Gemeinde passieren. Das soll in einer gewissen Reihenfolge sein und das muss organisiert sein. Also das ist kein Widerspruch zu sagen, wir haben den Heiligen Geist, der Heilige Geist inspiriert uns, aber trotzdem können wir uns immer noch an eine gewisse Ordnung halten, dass das Ganze nicht chaotisch wird und völlig durcheinander geht. Genau, aber ich ermutige euch, Impulse weiterzugeben. Ja, dann gibt es noch weiter die Gaben des Heiligen Geistes, die Gabe der Geisterunterscheidung. Ist das jetzt von Gott oder war das doch eher die Wunschvorstellung eines Einzelnen? Oder auch, und das müssen wir auch wissen, wenn wir mit den Gaben des Heiligen Geistes konfrontiert sind, das ist etwas Übernatürliches, das ist etwas Geistliches, dann macht sich auch Satan auf und dem passt das nicht und der will das verhindern. Und er versucht, das zu unterwandern, versucht, da so seine Gedanken reinzubringen. Und er ist der Diabolos, der Durcheinanderbringer. Er versucht, das, was Gott geschenkt hat, was eigentlich gut ist, durcheinander zu bringen. Und auch darauf müssen wir gefasst sein. Und deswegen dürfen wir all das, was wir hören und erleben, auch prüfen und gucken, ist das jetzt von Gott, ist das nicht von Gott? Und das Gute behalten wir und das andere können wir getrost zur Seite packen. Verschiedene Arten von Zungenrede, da möchte ich heute, wie gesagt, nicht drauf eingehen. Wir haben als Gemeinde die Vision, ein Netzwerk von Gemeinden am linken Niederrhein aufzubauen. Wir wünschen uns viele Gemeinden am linken Niederrhein. Das ist unser Anliegen. Und dafür brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Als 1831 sich der Pastor Edward Irving nach der Gabe des Heiligen Geistes sehnte, oder nach den Gaben des Heiligen Geistes sehnte, es gab noch keine Pfingstbewegung, keine großen Erweckungen in dem Bereich, so, das war eher punktuell, hat er nur aufgrund des Studiums der Schrift herausgefunden. Da hat er sich in Schottland hingesetzt und hat angefangen zu beten. Die haben Gebetstreffen gemacht, jeden Morgen, 6.30 Uhr, 3 Monate lang. Es waren etwa regelmäßig 600 bis 1000 Leute da. Und nach 3 Monaten fing das an in dieser Gemeinde, dass die Gabe der Zungenrede, die Gabe der Prophetie, der Weissagung, all das passierte dann dort in dieser Gemeinde in Schottland. 1831 ist lange her. Ich weiß, andere Zeit, andere Situation kann man nicht 1:1 übertragen. Aber da merkt man, wie groß die Sehnsucht der Menschen war. Und die Frage ist, wie groß ist deine Sehnsucht nach dem Heiligen Geist? Ich lade euch alle ein, in die Gebetsversammlungen der Gemeinde zu kommen. Überall da, wo gebetet wird. Und anzufangen, diesem Sehnen Ausdruck zu verleihen, für diesen Heiligen Geist zu beten, für die Kraft des Heiligen Geistes, für seine Gaben zu beten. Tut das. Da ist ein guter Zeitpunkt, wo wir das machen können. Eins möchte ich zum Schluss noch sagen. Ich überspringe eine ganze Menge, was ich eigentlich noch sagen wollte. Das ist so voll das Thema. Aber ich möchte eine ganz grundlegende Sache sagen, die entscheidend ist beim Umgang mit dem Heiligen Geist, mit seiner Kraft und mit den Gaben. Römer 5, Vers 5 sagt das. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das heißt, die Liebe Gottes ist bei allem wichtig entscheidend. Denn ansonsten kannst du die ganzen Gaben, die ganzen Kraftwirkungen des Heiligen Geistes nicht gebrauchen. Und deswegen schreibt Paulus direkt nach diesem Kapitel, wir sind ja bei 1. Korinther 12, schreibt er direkt nach diesem Kapitel dann dieses bekannte Hohelied der Liebe. Ja? Wenn ich in alle Begabungen hätte und in Zungen redete, in Sprachen und so und hätte keine Liebe, dann wäre ich nichts und dann wäre ich ein tönendes, irgendwann eine Schelle oder was. Die Liebe Gottes, die Liebe, die durch den Heiligen Geist ausgegossen wurde, ist entscheidend im Umgang mit den Gaben des Heiligen Geistes. Geistesgaben ohne Liebe sind eine Katastrophe, weil sie missbraucht werden, weil sie zum eigenen Vorteil genutzt werden, weil sie Menschen unter Druck setzen. Wir brauchen seine Liebe durch den Geist, ohne die Liebe auch keine Gaben. Und damit sind wir bei unserer Jahreslosung, die wir als Christenheit haben in diesem Jahr. Ich lese sie nochmal zum Abschluss vor. Und dann lasst uns noch in eine Anbetungszeit gehen, wo wir auch ganz persönlich uns nach Gott ausstrecken, uns mal so vor Gott auch reflektieren. Gott, wie weit ist das eigentlich mit meinem Heiligen Geist in meinem Leben? Wo fehlt mir da noch was? Wo bräuchte ich eigentlich viel mehr und wo habe ich noch nicht mal Sehnsucht danach? Wo interessiert mich das eigentlich gar nicht? Wo muss diese Sehnsucht erstmal geweckt werden? Lasst uns das gleich noch in der Abschluss Gebetszeit machen, dass wir so vor Gott stehen. Aber lasst mich nochmal lesen, Epheser 5, Vers 2. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Amen. Herr Jesus Christus, ich möchte dich bitten oder ich möchte dir erstmal danken dafür, dass du uns erlöst hast, dass du unsere Schuld vergeben hast. Aber du bist weggegangen zum Vater und du hast gesagt, wartet hier, ich sende euch einen Tröster, ich sende euch einen Beistand, ich möchte euch ausrüsten mit Kraft aus der Höhe. Du lässt uns nicht hängen. Wir müssen auch die Dinge, die wir hier tun, nicht in eigener Kraft machen. Und so oft machen wir das. So oft verlassen wir uns auf unsere eigene Stärke und stellen fest, es funktioniert nicht. Es ist nicht das, was du willst. Du hast ganz andere Gedanken, ganz andere Pläne. Du hast viel mehr, als wir uns vorstellen können. Du hast auch viel mehr vor mit unserer Gemeinde in Krefeld und in Viersen und in Nettetal. als wir uns vorstellen können, als wir uns ausmalen. Und wir möchten in deine Dimension hineinkommen, in deine geistliche Dimension. Wir möchten das tun, was du von uns möchtest, was wir tun sollen. Wir möchten es in deiner Kraft tun, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und so beten wir jetzt für die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen diese Ausrüstung, jeder persönlich. Wir brauchen diese Sehnsucht danach immer wieder. Diese Erkenntnis, ohne den Heiligen Geist sind wir aufgeschmissen. Vater, komm und sende uns deinen Heiligen Geist. Danke für deine Liebe, die durch diesen Geist ausgegossen ist, die wir zueinander haben dürfen, zu dir und auch zu den Menschen. Und so bitten wir dich, dass du kommst mit Kraft und dass wir unseren Auftrag hier in unseren Städten, wo wir leben, ausführen können, egal wo wir sind. Jesus, wir lieben dich und wir möchten für dich leben. Schenk uns deine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.